Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Wann ist ein Bogen überspannt? Wann ist der Punkt gekommen, an dem man sagt, bis hierher und nicht weiter? Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nun, im Fall der deutsch-türkischen Beziehungen sahen viele diesen Punkt erreicht, als die türkischen Behörden Anfang des Jahres den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verhafteten, gegen den bis heute keine offizielle Anklage erhoben wurde. Andere sahen den Punkt erreicht, als mit demselben diffusen Vorwurf der Terrorunterstützung die Polizei Ende April die Istanbuler Wohnung der deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu stürmten und sie verhafteten. Für die Bundesregierung scheint das Maß jetzt voll zu sein. Mit der Verhaftung einer Gruppe von Menschenrechtlern, darunter der Berliner Peter Steutner. Außenminister Sigmar Gabriel kündigte eine härtere Gangart gegenüber der Türkei an. Was genau das heißen soll, fasst Sabine Rau zusammen.
Demonstrativer Schulterschluss gegenüber der Türkei. Die Anspannung ist spürbar, als Gabriel am Morgen vor die Presse tritt. Es ist soweit. Die Bundesregierung handelt.
Wir müssen deshalb zu einer Neuausrichtung unserer Türkei-Politik kommen. Ich wiederhole, das ist auch die gemeinsame Überzeugung von Martin Schulz und der deutschen Kanzlerin. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Eine schwere, nie dagewesene diplomatische Krise mit einem NATO-Bündnispartner. Gabriel betont die Bemühungen und den Willen, die Brücken zur Türkei nicht abzubrechen. Allein?
Wieder und wieder haben wir, ich wiederhole das, auch Geduld geübt, wenn es Vorwürfe gab, die zum Teil für deutsche Ohren unerträglich waren. Uns zurückgenommen und eben nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt. Wieder und wieder haben wir darauf gesetzt, dass schon irgendwann die Vernunft wieder einkehren wird und wir zu gedeihlichen Beziehungen zurückfinden können. Wieder und wieder sind wir allerdings auch enttäuscht worden.
Die Maßnahmen sind drastisch gegenüber einem Partnerland. Umgehend werden auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes die Reisehinweise für die Türkei verändert. Touristen und Geschäftsleuten wird nach den willkürlichen Verhaftungen jetzt zu erhöhter Vorsicht geraten. Das dürfte Auswirkungen auf die Reisebranche haben, auch wenn die davon derzeit noch nichts wissen will.
Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise verändert, angepasst an die aktuelle Situation, hat aber keine Reisewarnung oder auch keine Verschärfung der Reisehinweise ausgesprochen. Von daher gibt es keine Änderung bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Urlauber können wie gebucht in die Türkei fliegen.
Betroffen ist die deutsche Wirtschaft insgesamt. Nicht nur wegen der dubiosen Liste aus Ankara, die etliche deutsche Unternehmen wie BASF der Terrorunterstützung bezichtigt. Auch wichtige Handelspartner wie Kfz-Industrie, Maschinen- und Anlagenbauer, Zulieferindustrie. Viele zögern bereits seit längerem in der Türkei zu investieren. Jetzt stehen die sogenannten Hermes-Bürgschaften auf dem Prüfstand, also die staatliche Absicherung für Türkei-Geschäfte.
Seit dem Putschversuch letztes Jahr ist die Verunsicherung bei deutschen Unternehmen mit den Geschäften in der Türkei erheblich gestiegen. Jetzt mit den Zuspitzungen der politischen Spannung verschärft sich die Verunsicherung und es wird kaum eine neue Investition im Moment vorgenommen, weil die Rechtssicherheit in der Türkei kaum gegeben ist.
Die Türkei hat bereits empfindliche wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen, ohne erkennbares Einlenken. Ob die neue, schärfere Gangart Eindruck macht auf Erdogan, muss sich zeigen.
Es ist schwer zu sagen, weil Herr Erdogan ja die permanente Eskalation braucht. Er braucht diese Eskalation, weil er im eigenen Land sich fürchten muss, dass ihm die Unterstützung entgleitet.
Politisch ist die Türkei bereits weitgehend isoliert. Der Konflikt brodelt gefährlich weiter.
Also keine offizielle Reisewarnung für Touristen, also die höchste Stufe, aber kurz davor neue Reise- und Sicherheitshinweise. Und das mitten in der Sommerferienzeit. Nicht gerade eine optimale Grundlage für einen sorgenfreien Türkeiurlaub, aber schreckt das deutsche Touristen ab? In der Abflughalle des Flughafens Frankfurt-Rhein-Main führt es heute zumindest zu gemischten Gefühlen.
Das ist ein mulmiges Gefühl auf jeden Fall, weil eigentlich möchte man unbeschwert in den Urlaub fliegen und sowas verdirbt natürlich einfach irgendwie ein bisschen die Stimmung. Aber an sich denke ich, dass die Touristenorte oder auch die Hotels sicher sind und ja, deswegen versuchen wir uns einfach zu freuen.
Zwei Wochen vorher hätten wir doch überlegt, ja, zu stornieren oder es halt irgendwie anders dazu machen, aber jetzt, nee. Wir haben uns so lange auf den Urlaub gefreut und ich denke, das werden wir schon so machen.
Aber wie empfindlich würde es die Türkei wirklich treffen, wenn der Tourismus jetzt noch mehr einbricht? Und was sagt die türkische Seite zu all dem? Reaktionen von dort fasst Bernd Niebrügge zusammen.
Ali Kayas Vorspeisenplatte ist für jeden Touristen ein Hingucker und ein kulinarischer Genuss. Doch in diesen Tagen bleibt sie oft unberührt. Nur 3 von knapp 30 Tischen sind besetzt. Eine arabische Familie isst Fisch und die türkischen Gäste begnügen sich mit Pommes und preisgünstigem Bier. Wenn Sie sich die Galata-Brücke mal anschauen, dann sehen Sie fast ausschließlich Araber und Türken. Da sind keine anderen mehr, keine Deutschen, Italiener, Spanier oder Franzosen. Und weil die wegbleiben, läuft das Geschäft schlecht. Das alteingesessene Restaurant liegt direkt auf der berühmten Galata-Brücke am Goldenen Horn. Ein touristisches Highlight Istanbuls. Ali hat von dem verschärften Reisehinweis aus Deutschland gehört und hat die Nase voll. Man muss sich endlich zusammensetzen und über die Lage sprechen. Man muss das tun, was die Interessen der jeweiligen Länder erfordern. Das Ganze läuft nicht mit Ego-Trips von Erdogan und Angela Merkel. Die türkischen Geschäftsleute am Bosporus sehen keinerlei Risiko für die Touristen. Und sie wollen keine Krise mit den Deutschen, obwohl ihre Regierung auch heute auf Konfrontationskurs blieb und der Sprecher des Präsidenten der Bundesregierung Feindseligkeit und Verantwortungslosigkeit unterstellte. Die Behauptung, dass deutsche Staatsbürger, die in die Türkei wollen und auch Unternehmen in der Türkei nicht sicher seien, verurteilen wir aufs Schärfste. Deutschland ist für die Türkei einer der wichtigsten Wirtschaftspartner und Abnehmer von Zulieferprodukten der Autoindustrie. Fallen Bürgschaften des deutschen Staates für Investitionen weg, droht hier der Abbau tausender Arbeitsplätze. Der türkische Außenminister fordert von Deutschland statt Drohungen endlich Unterstützung. Das Hauptland, in dem Mitglieder der Terrororganisationen Gülen und PKK untergeschlüpft sind, ist der Freund und Alliierte Deutschland geworden. Man habe tausende Akten geschickt, so der Minister, doch nichts sei passiert. Ali Kaya hat nur wenig Optimismus. Frau Merkel habe ja gesagt, reist nicht in die Türkei. Welcher Deutscher wolle dann noch kommen? Mit den Touristen aus Russland und aus den arabischen Ländern halte man sich aber nur noch kurz über Wasser.
Und in Istanbul begrüße ich die Politikwissenschaftlerin Magdalena Kirchner, derzeit am Istanbul Policy Center. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kirchner, die Bundesregierung zieht Konsequenzen in den Bereichen Tourismus und Handel. Für wie wirkungsvoll halten Sie diese Hebel?
Naja, also man kann sicher sagen, für Recep Tayyip Erdogan war das sicher heute kein guter Tag. Er steht immer noch unter dem Druck, die Wahlversprechen aus der Referendumskampagne zu erfüllen. Und das sind vor allem Stabilität und wirtschaftlicher Aufschwung. Es hatten sich in den letzten Monaten die Touristenzahlen moderat erhöht. Es hat sich das Investitionsklima zwar verschlechtert, aber auch da war es sein Mandat, hier die Lage zu verbessern. Mit der neuen Stimmung, mit den neuen politischen Instrumenten, mit denen Deutschland droht, wird das natürlich sehr viel schwieriger für ihn.
Jetzt haben wir eine neue Situation, aber letztlich handelt es sich in erster Linie um einen Wechsel der Tonart. Es geht um die Prüfung weiterer Schritte. Wie sehr wird sich Präsident Erdogan denn von all dem beeindrucken lassen?
Ja, also ich glaube, wer auf eine Geste der Demut hofft, der kann lange warten. Das hat Erdogan ja auch in den letzten Monaten schon gezeigt. Das hat sich auch in den Reaktionen aus Ankara, auch aus dem Außenministerium gezeigt. Man hat politisch bis jetzt reagiert, einerseits versucht, Schaden zu begrenzen, um zu sagen, Investoren sind sicher und weiter willkommen. Das Gleiche gilt auch für Touristen. Aber man hat eben auch, und das ist innenpolitisch sehr wichtig, den Vorwurf von sich gewiesen, Mitschuld oder eben sogar Alleinschuld in der Situation zu sein. Die sieht man im deutschen Wahlkampf oder in einer antitürkischen Stimmung im Land.
Betrachten wir das jetzt mal von der deutschen Seite. Können wir uns einen Bruch mit der Türkei überhaupt leisten? Wir brauchen die Türkei ja in vielen Bereichen, allein schon wegen des Flüchtlingsabkommens, oder?
Na, die Frage ist ja sozusagen, wer diese Kalkulation aufstellt. Es gibt in Deutschland einen extrem breiten Konsens der Ablehnung gegen die türkische Politik im Inneren als auch die Außenpolitik, sowohl auf der politischen Ebene, auch wenn man die Umfragen sich anschaut. Und gerade die neuen Berichte darüber, dass eben auch deutsche Firmen da ins Fadenkreuz geraten können, könnte vielleicht zu einem Schulterschluss auch mit der Wirtschaft sorgen, dass man denkt, eine Türkei, die unter Druck vielleicht rechtsstaatliche Rückkehrmaßnahmen einleitet, ist besser für Deutschland. Und deswegen wird man hier sich dann auch entschlossener zeigen.
Sie haben das vorhin schon ein bisschen angerissen, aber Frage jetzt zu der Konfrontation mit Deutschland. Spielt die Präsident Erdogan nicht auch ein bisschen in die Karten für seine Position?
Also natürlich kann er die Konfrontation und dadurch eben die Eskalation und Internationalisierung seines innenpolitischen Konflikts immer nutzen, um die Reihen zu schließen. Aber das ist nur kurzfristig, was er ja wirklich braucht, um sich dauerhaft zu etablieren, um auch demnächst wieder Wahlen zu gewinnen, sind eben politische Erfolge. Und die politischen Erfolge, auf denen die Macht, die Herrschaft von Recep Tayyip Erdogan beruht, sind eben vor allem wirtschaftlicher Aufschwung. Und wenn er hier nicht liefern kann, dann hat er wirklich ein Problem.
Wenn das deutsch-türkische Verhältnis jetzt so festgefahren ist, braucht es da vielleicht einen internationalen Akteur, der da ein bisschen vermittelt und hilft, dass das wieder zusammengerät?
Also das wären zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass auch Deutschland deutlich macht, es geht hier nicht nur um deutsche Staatsbürger, die unter Druck geraten, die unschuldig im Gefängnis sitzen, sondern es geht ja auch beispielsweise in dem Amnesty International Fall, wo ist auch ein schwedischer Staatsbürger festgenommen worden, dass man hier versucht, eine europäische Position gegenüber der Türkei zu finden, sich nicht auseinander zu dividieren zu lassen. Im Fall der Konfrontation um den Stützpunkt Konya, aber eben auch um die Verschärfung des bilateralen Verhältnisses könnte man beispielsweise natürlich an die USA oder eben auch die NATO selbst als Mittler denken.
Magdalena Kirchner, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Istanbul.
Vielen Dank Ihnen.
Den verschärften Ton der Bundesregierung gegenüber der Türkei kommentiert Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Der heutige Tag markiert das Ende der Geduld. Richtig so. Wer der Willkür der Regierung Erdogan außer Worten auf Dauer nichts entgegensetzt, der wird unglaubwürdig, verrät am Ende jene demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien, auf die er sich beruft. Bei genauem Hinschauen hat die Bundesregierung reagiert, aber nicht überreagiert. Noch werden die Brüsseler Geldhähne nicht zugedreht. Das könnte Berlin im Alleingang auch gar nicht bestimmen. Dort, wo es um nationale Kompetenzen geht, will die Bundesregierung die staatliche Exportförderung und die Absicherung von Auslandsgeschäften mit der Türkei lediglich überprüfen. Gegenüber der vom Tourismus stark abhängigen Türkei sind die geänderten Reisehinweise des Auswärtigen Amtes im Instrumentenkasten die schärfste Klinge. Noch aber Florett und nicht Säbel. Sind Gabriel und Merkel zu nachsichtig? Ich meine, nein. Präsident Erdogan wartet nur darauf, dass wir es sind, die die EU-Beitrittsverhandlungen beenden. Er braucht genau diese Eskalation, um zu Hause von den zunehmenden wirtschaftlichen Problemen abzulenken. Diesen Gefallen dürfen wir ihm nicht tun. Vor allem müssen wir Deutsche uns bei aller Wut auf den türkischen Präsidenten immer wieder eines vor Augen halten. Erdogan ist nicht die Türkei. Wir dürfen nicht die immerhin 48% strafen, die zuletzt gegen Erdogans Verfassungsreform gestimmt haben. Die eigentliche Herausforderung für diese oder die nächste Bundesregierung kommt erst, wenn sich das Regime in Ankara von den heutigen Drohungen unbeeindruckt zeigt. Dann wird das Florett nicht reichen.
Thomas Baumann kommentierte. Das polnische Parlament hat heute die umstrittene Justizreform beschlossen, ungeachtet aller Kritik und Warnungen aus Brüssel. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Entscheidung im Sejm fiel mit der absoluten Mehrheit der Regierungspartei PiS. Nun müssen noch der Senat und Präsident Duda zustimmen. Die EU-Kommission und die Opposition in Polen befürchten, dass die Regierung durch die Reform Kontrolle über die Justiz gewinnt und damit die Gewaltenteilung ausgehebelt wird.
Direkt nach der Abstimmung wurde es richtig laut vor dem polnischen Parlament. Schande, riefen sie. Die Justizreform sei das Ende der Demokratie. Paweł Knabe hatte einst den Kommunismus bekämpft, war dann lange im Ausland. Und jetzt bin ich zurückgekehrt und stelle fest, dass ich erneut protestieren muss gegen einen Staatsstreich. Das Gesetz, das der Politik erhebliche Kontrolle über Richter einräumt, wurde rasch verabschiedet. Keine Chance für die Opposition. Ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Justizminister dagegen, es geht darum, das Richtermilieu von schwarzen Schafen zu säubern. Die Brüsseler Drohung, Polen das Stimmrecht zu entziehen, ging ins Leere. Wohl auch, weil alle EU-Mitglieder zustimmen müssten und Ungarn hat Polen schon Solidarität zugesichert. Am Abend münden die Proteste in einer Massendemonstration, die größte seit langem. In vielen Städten Polens sieht es ähnlich aus wie in Warschau. Eine Hoffnung haben die Regierungskritiker noch, das Veto vom Staatspräsidenten. Die Justizreform gilt erst, wenn er unterschrieben hat.
Die zweite Verhandlungsrunde über den britischen EU-Austritt hat kaum Fortschritte gebracht. So gibt es weiter Meinungsverschiedenheiten bei den Finanzen und auch bei der Frage, welche Rechte britische und EU-Bürger im jeweils anderen Hoheitsgebiet haben sollen. Die EU fordert nun von London bis Ende August Klarstellungen zu wichtigen Brexit-Fragen. Großbritannien verlangt seinerseits, dass sich die EU bei ihren Positionen mehr bewegen soll. Die USA stoppen einem Medienbericht zufolge ihre verdeckten Waffenlieferungen an syrische Rebellen, ebenso ein Ausbildungsprogramm. Präsident Trump habe vor knapp einem Monat beschlossen, das seit 2013 laufende CIA-Programm wegen Erfolglosigkeit zu beenden. Das meldet die Washington Post unter Berufung auf Regierungskreise. Trump selbst äußerte sich heute bei einem Besuch des Verteidigungsministeriums nicht zu dem Bericht.
Als hätten die Menschen im Jemen nicht schon genug zu leiden. Erst die jahrelangen Bürgerkriegskämpfe zwischen schiitischen Houthi-Rebellen und den Truppen der sunnitischen Regierung. Dann warnt die UNO wegen der diesjährigen Dürre vor einer Hungerkatastrophe, vor einem, Zitat, Massensterben. Und nun das, Cholera. Weil die Kämpfe nicht nur Straßen, Gebäude und Krankenhäuser zerstört haben, sondern auch viele Wasserleitungen, ist Wasser oft verschmutzt. Die Folge? Eine Epidemie ohnegleichen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen haben sich seit April schon mehr als 350.000 Menschen angesteckt. Und die Krankheit breitet sich in dem bitterarmen Land auf der arabischen Halbinsel schnell aus. Besonders in den Provinzen nördlich der Hauptstadt Sanaa. Über diese humanitäre Krise berichtet Stefan Mayer.
Am schlimmsten trifft es die Kinder. Durch die Cholera verlieren die kleinen Körper massiv an Flüssigkeit. Unbehandelt kann die Krankheit in wenigen Tagen zum Tod führen. In Sabin-Krankenhaus der Hauptstadt Sanaa kommen täglich Dutzende neuer Patienten. Aber die Ärzte können kaum helfen, es fehlt an allem. Wir richten einen dringenden Hilferuf an die internationale Gemeinschaft, damit wir möglichst bald mit Medikamenten und Arzneimitteln versorgt werden. Denn Hilfe wäre in den meisten Fällen ganz einfach. Infusionen, die den Mineralmangel ausgleichen, in schweren Fällen Antibiotika. Aber auch auf der Intensivstation des Sabin-Krankenhauses, wo die ganz schweren Fälle liegen, gibt es zu wenig Medikamente und Geräte. Eine See- und Luftblockade verhindert den Nachschub. Luftangriffe haben die Infrastruktur der Hauptstadt weitgehend zerstört. Auch viele Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung ist nahezu zusammengebrochen. Die Müllabfuhr funktioniert nicht. Auch die Kanalisation wurde beschädigt. Aus Straßen werden Kloaken. Durch verunreinigtes Wasser aber stecken sich die Menschen mit Cholera an. In Sanaa wird die Bevölkerung mit Tankwagen versorgt. Auf dem Land haben 2/3 der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist das Ergebnis der Angriffe durch die arabische Militärkoalition. Sie attackieren unser Land. Die Kämpfe im Jemen müssen aufhören. Die Blockade muss beendet werden. Das fordern alle Jemeniten. Es ist ein Stellvertreterkrieg, der im Jemen geführt wird. Auf der einen Seite die schiitischen Houthi-Rebellen, unterstützt vom Iran. Auf der anderen Seite die Koalition unter Führung Saudi-Arabiens, unterstützt von den USA. Es ist ein Kampf um Einfluss im Mittleren Osten, ausgetragen in einem der ärmsten Länder der Region, dem Jemen, mit seiner Hauptstadt Sanaa, UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 2011, als Langzeitherrscher Ali Abdullah Saleh nach Massendemonstrationen die Macht abgab, zerfallen die staatlichen Strukturen. Vor 2 Jahren übernahmen die Houthi-Rebellen die Macht in Sanaa. Saudi-Arabien reagierte mit Luftangriffen. Bisher forderte der Konflikt 10.000 Menschenleben. 19 Millionen Jemeniten, mehr als 2/3 der Bevölkerung, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und jetzt die Cholera. Fast 1.800 Menschen sind bereits an ihr gestorben. 360.000 haben sich vermutlich infiziert. Auch das eine direkte Folge des Krieges.
Und auch wenn es für Hilfsorganisationen zurzeit schwierig ist, ins Land zu kommen, können sie für die unter Cholera und auch Hunger leidenden Menschen im Jemen und auch in Afrika spenden. Unter dem Stichwort ARD Hungerkatastrophen für die Spendenbündnisse Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600. Helfen können Sie auch online unter spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen auch unter tagesschau.de. Am kommenden Samstag ist es genau ein Jahr her, dass am Münchner Olympia-Einkaufszentrum ein junger Mann wahllos um sich schoss. Stundenlang herrschte der Ausnahmezustand, Falschmeldungen kursierten, dazu die Frage, ob es ein Terrorangriff sei. An mehreren Orten der Stadt brachen Paniken aus. Bis irgendwann dann klar war, der Schütze, ein 18-jähriger Schüler, hatte allein gehandelt und bei seinem Amoklauf 9 Menschen und schließlich sich selbst getötet. Im Einkaufszentrum ist längst wieder der Alltagsbetrieb eingekehrt, doch Verletzte, Hinterbliebene, aber auch Augenzeugen haben die Tat bis heute nicht richtig verarbeiten können. Lisa Wurscher hat einige von ihnen getroffen.
Erinnerungen an den Amoklauf in München. Einschusslöcher in der Werbetafel eines Obststandes. Faruk Sasil war mitten in der Schusslinie. Er hat überlebt, aber der Schock sitzt noch immer tief.
Ich schaue immer noch die komischen Leute mit Rucksack oder ein bisschen komischer Typ. Haben wir nicht Angst, aber wir fühlen uns ja komisch.
Die Tat hat viele Augenzeugen traumatisiert. Direkt danach haben Krisenhelfer 1500 Menschen betreut. Mindestens 100 leiden bis heute unter den Folgen. Auch Wahid Hakimi hat den Amoklauf aus nächster Nähe erlebt. Er war einer der Ersten, der am Tatort geholfen hat. Wir besuchen ihn zu Hause. Die Idylle trügt. Er musste grausame Szenen mit ansehen. Die Bilder lassen ihn bis heute nicht los.
Auch jetzt, wenn ich darüber rede, glauben Sie es mir, ich bin jetzt live im OEZ. Ich bin jetzt live, ich sehe jetzt alles wieder.
Zurück zu Faruk. Nach dem Amoklauf bleiben rund um den Tatort die Kunden aus. Er macht keinen Umsatz mehr. Als wir ihn im März dieses Jahres besuchen, kämpft er erstmals im Leben mit Schulden.
Ich habe viele Mahnungen gekriegt, zum Beispiel auch Strom wegen Strom. An den Stadtwerken in München konnte ich auch nicht zahlen.
Nach der Winterpause vor 4 Monaten will er seinen Obststand wieder aufbauen, aber die Stadt München erteilt ihm keine Genehmigung mehr. An seinem ehemaligen Standplatz wird dieses Denkmal für die Amok-Opfer errichtet. Auch Wahid steckt plötzlich in finanziellen Schwierigkeiten. Jahrelang hat er als selbstständiger Kaufhausdetektiv gut verdient. 4 Wochen nach dem Amoklauf dann der Schock. Der Vertrag mit der Firma, für die er als Subunternehmer tätig war, wird nicht verlängert. Er wird arbeitsunfähig und muss Hartz IV beantragen, für ihn schwer zu ertragen.
Mir persönlich hat sehr wehgetan, weil ich versucht habe, auch die Leute zu sagen, ich hab gesagt, schauen Sie mal, ich bin kein Hartz IV-Empfänger. Und ich bin auch nicht bei Ihnen irgendwie, um zu betteln. Nehmen Sie mich als Mensch wahr.
Ein Jahr lang kämpft sich der traumatisierte Augenzeuge durch den Behördendschungel. Erst während unserer Dreharbeiten wird er als Amok-Opfer anerkannt. Er erhält finanzielle Unterstützung vom Freistaat Bayern, bis er wieder arbeiten kann. Obsthändler Faruk hat keinen Cent aus seinem Hilfsfonds erhalten, aber zumindest einen neuen Platz für den Stand gefunden. Auf dem Grundstück des Olympia-Einkaufszentrums. Bis Oktober darf er dort noch bleiben. Dann beginnt sein Existenzkampf von vorn.
Die Zeit der ultralockeren Geldpolitik in Europa wird sicher irgendwann zu Ende gehen, jetzt aber noch nicht. Das entschied heute die Europäische Zentralbank. Dazu noch einmal Thorsten Schröder.
Der EZB-Rat beschloss, die niedrigen Zinssätze vorerst unverändert zu lassen. Auch das Kaufprogramm für Staatsanleihen solle fortgesetzt und bei Bedarf sogar ausgeweitet werden, sagte EZB-Chef Draghi in Frankfurt. Mehr dazu von Anja Kohl.
Gemach, gemach, war die Botschaft von EZB-Chef Draghi. Ihm ging es darum, die Erwartungen an eine schnelle Zinswende zu dämpfen. Vor kurzem hatten viele ihn so verstanden, als stünde das Ende der ultralockeren Geldpolitik bald bevor, was für Unruhe an den Finanzmärkten sorgte. Heute betonte Draghi, die Konjunktur brauche weiterhin Hilfe, die Inflation sei noch zu niedrig. Der Großteil der Anleger aber geht davon aus, dass die EZB im September das Ende der Anleihekäufe ankündigen wird. In den Köpfen findet die Zinswende bereits statt. Nicht abrupt, allmählich. Die sieht man am Euro. Seit Jahresbeginn hat er rund 10 Cent zum US-Dollar zugelegt, auf rund 1,16 Dollar. Weil das Wachstum im Euroraum anzieht, aber eben auch wegen der Annahme steigender Zinsen. Bis es höhere Sparzinsen gibt, dürfte es allerdings noch dauern. Mit einer ersten Zinserhöhung ist frühestens 2018 zu rechnen. Danach dürfte es nur im Schneckentempo weitergehen. Aktienanleger hätten gern Niedrigzinsen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Doch auch ihnen ist klar, dass die EZB nicht ewig warten kann.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss nahezu unverändert bei 12.447 Punkten. In New York ging der Dow Jones mit 21.611 etwas schwächer aus dem Handel. Eltern können für die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder keine höhere Entlastung bei Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen beanspruchen. Das Bundessozialgericht in Kassel entschied heute, dass sich ein solcher Anspruch aus dem Grundgesetz nicht ableiten lasse. Die Kläger kündigten an, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzulegen. Sie argumentieren, dass die Kindererziehung zu Brüchen in der Erwerbsbiografie führe. Damit würden auch die Rentenansprüche sinken. Der Zoll im Hamburger Hafen hat den größten Kokainfund der deutschen Geschichte präsentiert. Bei drei Ermittlungsaktionen im Frühjahr waren insgesamt 3,8 Tonnen entdeckt worden. Sie waren in Schiffscontainern versteckt und sollen aus Südamerika stammen. Der Straßenverkaufswert beträgt schätzungsweise 800 Millionen Euro. Das Rauschgift soll an einem geheimen Ort verbrannt werden. Sie begann als Kinderstar und begeisterte ihr Publikum über Jahrzehnte, die Schlagersängerin Andrea Jürgens. Heute ist sie nach schwerer Krankheit gestorben, im Alter von 50 Jahren. 1978 sang sich die damals 10-jährige Andrea mit einem Lied über das Leid von Scheidungskindern in die Herzen der Fans. Und dabei Liebe ich euch beide brachte ihr auch den ersten Platz in der ZDF-Fitparade ein, als bis dahin jüngste Siegerin.
Bei der Tour de France kämpften sich die Fahrer heute über die letzte Bergetappe. Bei uns gab es aber auch ein wichtiges Rennen und das fand auf dem flachen Neckar statt. Am zweiten Tag des Deutschlandbesuchs des britischen Prinzenpaars William und Kate stoppten die beiden in Heidelberg und traten jeweils am Steuer zweier deutsch-britischer Ruderboote zu einem kleinen Familienduell gegeneinander an. Am Ufer zahlreiche Menschen, die die royale Wettfahrt verfolgten und anfeuerten. Und am Ende gewann übrigens das Boot von Prinz William. Und wer in den kommenden Tagen zu den Gewinnern beim Wetter gehört, das verrät uns jetzt Claudia Kleinert.
Ja, Ingo, morgen sind wir alle Gewinner, denn es wird verbreitet mal ein ziemlich ruhiger Tag ohne Unwetter. Und es gibt auch nur einzelne Schauer und Gewitter, die vielleicht mal ein bisschen kräftiger ausfallen können. Das bedeutet für den morgigen Tag viel Sonnenschein, 6 bis 10 Stunden im äußersten Norden, 10 bis 14 Stunden Sonne im Nordwesten, also Niedersachsen beispielsweise, auch so Richtung östliches Bayern, 6 bis 10 Stunden. Es wird verbreitet trocken sein, nur gegen Nachmittag dann häufiger dicke Quellwolken und Regen geben. Und Schauer und Gewitter, die gibt es dann eben auch Samstag und Sonntag. Das heißt, das Wochenende wird eher ziemlich wechselhaft. 10 bis 14 Stunden dann am Samstag noch im Südosten in Teilen Bayerns. Am Sonntag überall mehr Wolkenfelder. 2 bis 6 Stunden sogar nur Richtung Mecklenburg-Vorpommern und Nordosten Brandenburgs. Jetzt in der Nacht gibt es noch ein paar Schauer. Sie sehen hier die Blitze, die aktuellen, vor allen Dingen so über Hamburg noch einzelne, dann aber auch über dem Norden von Sachsen-Anhalt. Das meiste ist schon durch, da kommt auch nicht mehr allzu viel nach. Jetzt in der Nacht eben letzte Schauer und Gewitter im Nordosten, die nachlassen auch aus den Alpen heraus. Kann es vielleicht noch mal für einen Regenguss reichen und Blitz und Donner. Die Temperaturen sinken dann meist auf 17 bis 12 Grad, 9 Grad in der Eifel. Morgen Vormittag viel Sonnenschein, erste dickere Quellwolken, vor allem Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Am Nachmittag dann hier und da mal, vor allem über dem Bergland, ein kräftiger Schauer, ein kräftiges Gewitter, die werden aber nur vereinzelt auftreten. Richtig viel Sonnenschein auch nochmal so Richtung Niederbayern, Alpenvorland. Die Temperaturen steigen dann am Nachmittag im Norden auf 20 bis 25 Grad, Rhein-Main-Gebiet bis 30 Grad. Das gleiche gilt eben für Niederbayern, der Wind dazu meist schwach, abgesehen von zum Teil sehr kräftigen Gewitterböen. Davon gibt es aber nur wenige. Und dann Samstag, Sonntag immer mal wieder Schauer und Gewitter, nach Osten hin kräftiger am Samstag, am Sonntag im Norden ziemlich heftig. Die Temperaturen gehen dann deutlich runter.
Claudia Kleinert. Vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Weiter geht's im Ersten mit Dieter Nuhrs Comedy-Show nur ab 18. Um Mitternacht meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Dann in der Halbzeit des Frauenfußball-EM-Spiels Deutschland gegen Italien. Bis dahin, tschüss.